ja ein sehr facettenreiches Land, von Küsten über Berge. Man kann Tiere beobachten, ich glaube, ich habe recht viel über Bären gesprochen. Man kann die größten Elche beobachten, man kann Karibus beobachten, Talschafe, Wölfe. Man kann mit ein bisschen Glück Luchse sehen. An der Küste wird man wahrscheinlich nicht unterwegs sein, ohne nicht Wale zu sehen. Und das ist einfach faszinierend. Also, wenn jemand naturbegeistert ist, dann ab nach Alaska.
Das ist Robert Haßmann. Er ist Naturfotograf mit Fokus auf Landschafts- und Tierfotografie aus Salzburg und wird uns in dieser Folge in sein Lieblingsland Alaska mitnehmen. Alaska liegt ja nordwestlich von Kanada und die Landschaft wie auch das Tierreich sind unglaublich vielfältig. Davon wird er auch viel erzählen, welche Ecken ihn am meisten beeindruckt haben, zu welchem Foto er einen ganz besonderen Bezug hat und was er gemacht hat, als beim Fotografieren plötzlich ein Bär direkt neben ihm stand. Das hört ihr heute unter anderem hier bei uns. Mein Name ist Jacqueline Bell, ich bin Radiomoderatorin, Synchronsprecherin und Podcasterin und freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast 12,5 Knoten auf Expedition mit Hurtigruten. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr ihn auch weiterempfehlt, wenn ihr uns folgt. Also solltet ihr uns über die üblichen Podcast-Plattformen hören und da bekommen wir auch immer wieder Feedback von euch rein. Von der Shira zum Beispiel. Was für ein toller, sehnsüchteweckender Podcast. Das ist Nahrung fürs Kopfkino. Von meiner Antarktisreise auf der MS Fram weiß ich, bei Hurtigruten hat man es mit Profis zu tun. Es war ein unvergessliches Reiseerlebnis. Ich kann es kaum erwarten, wieder in See zu stechen. Die Tage sind gezählt. Und genauso geht's auch Steffen Biersack. Er ist Geologe und vor allem Teil des Expeditionsteams von Hurtigruten und er wird uns nach dem Gespräch mit Robert auch noch einen Einblick in die Hurtigrutenreisen nach Alaska geben. Aber jetzt freue ich mich erstmal sehr auf den Mann, der mehrere Monate in Alaska verbracht hat, in einem Zelt zwischen Bären in der unberührten Natur, um das perfekte Foto zu schießen. Robert Haßmann, schön, dass du heute hier bei uns bist.
Ja, hallo, danke schön für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei bin und euch einen kleinen Einblick in meine Alaska-Reisen geben darf.
Ja, wir sehen uns hier gerade per Video. Du sitzt in Salzburg bei dir zu Hause. Ich bin in München, ja. Und du bist auch vor kurzem erst zurückgekommen. Du hast vor ein paar Tagen noch Bären in Slowenien fotografiert. Du hast eine Fotoreise hinter dir.
Genau. Ich war gestern noch in Slowenien unterwegs. Ich habe dort Bären fotografiert. Ich mache Workshops und Fotoreisen und nach 8 Monaten Pause war es die erste Fotoreise, die ich wieder durchführen durfte. Und es war ein tolles Erlebnis. Wir haben 12 unterschiedliche Bären gesehen, unter anderem eine Bärenmama mit ihren Babys. Und ja, war ganz toll und hat richtig gut dann wieder mal unterwegs zu sein.
Das glaube ich, Wahnsinn. Bevor wir noch ein bisschen mehr über Alaska dann auch sprechen, lass uns mal über deinen Job an sich sprechen. Jetzt hast du gesagt, du warst in Slowenien unterwegs. Wie kann man sich denn da ja so einen klassischen Arbeitsalltag vorstellen?
Das ganz Schöne an dem Job ist, dass es eigentlich keinen Alltag gibt. Ich bin kein großer Fan von Alltag, von allzu regelmäßigen Abläufen. Von dem her ist einfach ganz viel Abwechslung dabei. Und natürlich, wenn ich in Slowenien jetzt da unterwegs bin, vielleicht kurz auf dieses Beispiel zurückzukommen. Dort dreht sich halt alles nach dem Tempo der Bären und man ist meistens aus Ansitzhütten unterwegs. Das ist ein bisschen anders als zum Beispiel in Alaska, wo wir nachher noch zum Sprechen drauf kommen. Man geht am Nachmittag in die Ansitzhütte rein und wartet mehr oder weniger bis in die Dämmerungsstunden und mit ein bisschen Glück kommen dann die Bären vorbei. Wie gesagt, das ist einfach die Abwechslung, die diesen Job halt auch für mich ein bisschen ausmachen und die das für mich auch sehr, sehr spannend machen.
Du hast ja vorhin gesagt, du warst jetzt lange nicht unterwegs. Das war jetzt eine der ersten Reisen seit langem, eben nach Slowenien. Wie sieht denn bei dir so ein normales Jahr aus? Also wie oft im Jahr bist du unterwegs?
Wie du gesagt hast, diese Frage hätte ich eben vor 1,5 Jahren nur ganz anders beantwortet als jetzt. Mit Beginn der Pandemie hat sie nicht nur bei mir, sondern bei vielen da einiges geändert. Ich war vorher zwischen 250 und 280 Tage im Jahr unterwegs. Meistens halt auf Fotoprojekte, auf eigenen Reisen, auf den Workshops, auf den Fotoreisen. Das war schon eine recht intensive Zeit. Ich habe da recht viel gemacht und plötzlich war von einem Tag auf den anderen es anders. Man hat sehr viel Zeit zu Hause. Man kann einmal die ganzen Bilder bearbeiten, die man seit Jahren auf der Homepage, auf dem Rechner einfach da.
Festplatte, ja.
Genau, auf der Festplatte anstauen. Das hat einiges geändert.
Du warst ja jetzt als Fotograf wirklich schon ja, in der ganzen Welt unterwegs, von Neuseeland bis Italien, warst eben auch lange Zeit in Skandinavien, Kanada und eben auch in Alaska. Hm. Wie ist diese Liebe zum Norden entstanden? Was reizt dich dort besonders?
Der Norden ist einfach meines. Ich fühle mich dort unheimlich wohl, dort unterwegs zu sein, dort in der Landschaft unterwegs zu sein, diese Weite, diese Wildnis, die Tierwelt dort oben, einfach irgendwie das ganze Ökosystem ist noch viel mehr intakt, als es bei uns irgendwie an vielen Stellen schon der Fall ist. Und ein sehr guter Freund von mir beschreibt es immer wieder so, das ist das Gefühl, dort oben unterwegs zu sein. Und ich glaube, das ist irgendwie total treffend. Man kann dort wirklich tagelang, wenn man möchte, wandern, mit dem Kanu, mit dem Kajak unterwegs zu sein, ohne auf Zivilisationsspuren zu stoßen. Theoretisch kann hinter jeder Ecke ein Bär stehen, hinter jeder Weggabelung. Und dieses Gefühl ist, glaube ich, das, was es so ausmacht für mich. Also ich habe eine totale Leidenschaft für den Norden, habe auch schon einige oder doch durchaus viele Bereiche im Norden bereist und es zieht mir einfach im Jahr mehrmals nach oben. Und ein Jahr, wo man nicht irgendwo im Norden unterwegs war, das geht eigentlich fast nicht, unvorstellbar.
Also wenn man mit dir zusammen ist, dann muss man auf jeden Fall auch den Norden lieben.
Ja, Norden und Kälte.
Ja. Erinnerst du dich noch dran, als du das erste Mal in Alaska warst, was du damals gedacht hast oder gefühlt hast?
Ja, schon. Also, weil wir angekommen sind, wir sind vorher eine Kanutour im Yukon-Territorium, gleich im angrenzenden 2 Wochen auf einem Fluss unterwegs gewesen, haben uns dann in so eine total veraltete Propellermaschine gesetzt und sind nach Fairbanks rübergeflogen, dort das Mietauto ausgeliehen und Richtung Süden gefahren. Wenn man dann Fairbanks verlässt, am Highway unterwegs ist und so nach 1-2 Stunden kommt man in die Gegend der Alaska Range. Das ist dort Zentralalaska, der Denali-Nationalpark mit dem größten Berg Nordamerikas, den Mount Denali ist dort. Und plötzlich sieht man diese Landschaft, sieht diese Weite und wenn man dann einmal aussteigt, beginnt man das irgendwie aufzusaugen und das waren so die ersten Eindrücke, die recht bleibend da geblieben sind. Und wir sind dann dort gar nicht zu lange gestoppt, weiter in den Süden, in den Kine Fjord National Park, der ist an der Küste bei Seward, haben uns dort Kajaks ausgeliehen und von einem Wassertaxi in einen Fjord bringen lassen. Und waren 3 Tage mit dem Kajak unterwegs. Wir haben unser Zelt da am Ufer aufgeschlagen, 1-2 Kilometer vor Gletschern entfernt. In der Nacht hast du eine Geräuschkulisse, wenn diese Gletscher kalben. Das war total beeindruckend. Und das waren so die ersten Momente, wo man da wirklich unterwegs ist. Das haben wir mit einem Guide gemacht. Wir waren dort also zu zweit plus Guide unterwegs, ganz einfach, weil es die erste Tour mit Kajak am Meer war und das war, glaube ich, auch keine schlechte Idee.
Ja,
aber das waren wirklich großartige Momente, die sich auch eingebrannt haben.
Das glaube ich. Ich meine, jetzt gibt es ja viele Fleckchen im Norden und du sagst ja selber, Alaska ist so dein Traumland, dein Lieblingsland. Warum?
Wahrscheinlich in erster Linie aus der Kombination von der Weite und der Tierwelt. Weil diese Weite kann ich zum Beispiel auch in sehr vielen Bereichen Skandinaviens haben. Mhm. Allerdings die Tierwelt ist anders. Ja, es gibt dort auch noch wirklich tolle Tierbeobachtungen, kann man wirklich noch viel sehen. Aber in Alaska haben die Tiere, man kann sie Bären auf wenigen Metern nähern, beziehungsweise Bären können sich einen oder nähern sich einen dort halt auch an den Lachsflüssen auf wenigen Metern und man kann das ohne irgendeine Hektik oder ohne Gefahr genießen. Die Fluchtdistanz von Tieren ist eine ganz andere. Das hat auch bei uns in Europa sicher mit der Bejagung zu tun. Dort in Alaska war das in einer ganz anderen Form. Und wenn man dort einmal einen Seeadler, Weißkopfseeadler, 20, 30 Meter davor steht, ihn beobachten, fotografieren kann, ist das wirklich ein tolles Erlebnis. Wenn ich bei uns in Österreich gibt es ein paar Seeadler, die man, gerade im Burgenland kenne ich ein paar Populationen, wenn man sich da auf 200-300 Meter annähert, haunt die schon ab und haben eine ganz andere Fluchtdistanz. Und ja, es ist einfach die Kombination aus diesen Faktoren, das was für mich Alaska so besonders macht.
Ja, wenn wir uns mal die Bevölkerung anschauen, du sagst ja, dir kommen teilweise gar keine Menschen über Tage, Monate entgegen, aber rund 15% der Bevölkerung in Alaska sind ja Alaska Natives, also Ureinwohner. Bist du mit denen auch in Kontakt gekommen?
Relativ wenig, eben auch aus diesem Grund, da ich da nicht so oft Menschen triff und dass ich jetzt total gerne in der Natur unterwegs bin. Aber natürlich, wenn man unterwegs ist auf den Straßen, ich habe meistens ein Mietauto aus Basecamp, und wenn man dann irgendwo schläft, dann kommt man immer wieder in Kontakt auch mit den Natives. Ich bin mit der Kultur von ihnen, oder besser gesagt, die Kultur der Natives ist etwas, was mich viel mehr fasziniert. Mhm. Einfach diesen tiefen Respekt, den sie vor der Natur haben, wo sie alles als Kreislauf sehen und wo sie die Erde halt auch nur als zentralen Punkt, als Mutter Erde sehen, die ihnen alles gibt, was sie zum Leben brauchen und auf die sie halt auch achten müssen. Das ist ein enorm respektvoller Umgang. Sie haben zum Beispiel viele ihrer Gottheiten, sehen sie in Tieren und haben dadurch eine sehr intensive, tiefe Beziehung dazu. Das fasziniert mich und das ist etwas, zu dem ich schon öfters auch Kontakt gehabt habe oder mich halt auch ein bisschen eingelesen habe und ein paar Sachen recherchiert. Ich habe da so einen Moment im Kopf, wo an einigen Städten diese Totempfahle stehen. Und das war in Südost-Alaska. Ich war dort an einem Fluss, der dann in einen Fjord oder ins Meer mündet, in der Nähe von Haines. Dort sind immer Bären unterwegs. Und direkt an so einem Totenpfahl ist ein Grizzly vorbeigegangen. Und er ist da stehen geblieben und hat so nach oben geschaut auf dieses Ding. Und die typische Stimmung in Südost-Alaska, total verregnet, Nebelfetzen sind irgendwie hochgestiegen. Und das hat so was direkt Spirituelles rüberkommen lassen. Also das lässt einen dann schon, keine Ahnung, Sachen verstehen oder...
Ja, krass. Wie hat dich das verändert? Also die Reisen nach Alaska oder auch die, ja, mit den Natives und ihrer Glaubensart, ja, da so in Kontakt zu kommen?
Ich glaube nicht, dass es mich verändert hat. Ich habe es einfach sehr faszinierend gefunden, wie sie mit der Natur umgehen. Und ich glaube, da könnten wir uns aus aktuellen Anlass durchaus vielleicht öfters einmal eine Scheibe abschneiden und das ein bisschen selbst in den Alltag einbauen, dass wir vielleicht respektvoller mit der Natur umgehen. Ja.
Und auch sehr faszinierend von der Situation, von der du gerade gesprochen hast, dass da ein Grizzly steht, auch den Tieren so nah zu sein. Wie fühlt sich das in dem Moment an? Also ich glaube, jeder hat schon mal drüber nachgedacht, was mache ich jetzt, wenn in einem Wald mir ein großer Bär entgegenkommt? Wie sollte ich mich dann verhalten? Aber du begegnest ihnen ja da auf eine ganz andere Art und Weise.
Also es war bei mir am Anfang genau gleich. Ich habe vorhin gerade erzählt, dass ich, bevor ich in Alaska war, eine Kanutour am Yukon gemacht habe. Und das war sozusagen das erste Mal, dass ich im potenziellen Bärenland unterwegs war. Dass jetzt theoretisch ich mein Zelt dort aufschlage, wo auch Bären leben. Und mir ist es genauso gegangen. Im Vorhinein natürlich alle möglichen Horrorgeschichten vorgestellt und wie wir dann die ersten Nächte verbracht haben. Ich habe immer mein Bärspray, das ist einfach so ein hochdosierter Pfefferspray, den man zur Bärenabwehr verwendet, den habe ich immer neben meinem Kopfpolster im Zelt gehabt, und wenn draußen ein Eichhörnchen oder so geknackst hat, bin ich schon draußen gewesen und habe gesichert. Ja, wirklich.
Mit dem Spray.
Also übertrieben dargestellt war es genauso, aber mit der Zeit durfte ich von vielen erfahrenen Leuten lernen und habe auch selbst sehr viel Zeit damit verbracht, Bären zu beobachten, ihr Verhalten zu beobachten, zu studieren. Sie kommunizieren sehr stark über die Art, wie sie sich verhalten. Und wenn man zum Beispiel Begegnungen zwischen zwei Bären sieht, sieht man da, dass die Rangordnungen ausgemacht sind. Man sieht, wer sich dominant verhaltet, wer eher passiv, unterwürfig. Da habe ich sehr viel mitnehmen können. Und eben in Alaska war ich gerade zu Beginn öfters mit Guides unterwegs, die sehr erfahren waren und von denen ich da einiges gelernt habe. Und mittlerweile kann ich das halt so einsetzen, dass ich schon glaube, dass ich das zum Wohl der Tiere und auch meinem eigenen Wohl in dieser Form machen kann. Ja.
Gab es da mal eine brenzlige Situation, wo du dir danach gedacht hast, zum Glück ist da nochmal alles gut gegangen, hätte auch anders ausgehen können.
Es gab zumindest Situationen, die brenzliger werden hätten können. Zum Beispiel Ich war einmal in Alaska, ich war dort im Katmai-Nationalpark unterwegs. Das ist ein ziemlich abgelegener Nationalpark an der Südwestküste von Alaska. Und wir waren dort ein bisschen im Inland, in einem Fluss unterwegs, und der Fluss ist mit Lachsen gefüllt gewesen. Die Bären sind auf und ab spaziert, haben dort Lachse gefischt. Und ich bin mit Watthosen direkt im Fluss gestanden, um eine schöne Perspektive für meine Fotos zu kriegen. Und so ein jüngerer Bär, wahrscheinlich ein Teenager, 3, 4 Jahre, ist dann in meine Richtung gekommen, ist immer wieder irgendwie den Lachsen nachgelaufen, hat sich nicht sonderlich um mich gekümmert. Ich wollte ihm ein bisschen mehr Platz geben, bin ganz langsam retour gegangen und bin dabei immer ins tiefere Wasser gekommen. Und ohne dass ich das wirklich wahrgenommen habe, bin ich plötzlich brusthoch im Wasser gestanden, recht viel weiter zurück hätte ich nicht mehr können, ist nur tiefer geworden, und der Bär ist also 12, 15 Meter von mir entfernt gestanden. Es ist alles okay gewesen, der Bär hat sich ja dann noch nicht für mich interessiert, aber es kommt schon mal vor, dass Bären dann einfach um die Rangordnung ein bisschen anzutesten oder mal schauen, wie der andere reagiert, einmal vielleicht so losstarten, und ich habe mir dort einfach selbst jede Möglichkeit genommen, für den Fall dann auch zu reagieren. Es ist halt etwas, wo man dann schon, egal wie gut man sich auskennt, da ist halt gewisser Faktor, den man dann einfach selbst verschulden kann, bleibt vielleicht einfach offen über, den man nicht bis zum Schluss ganz ausschließen kann. Das war durch eigene Dummheit vielleicht da, ist alles gut ausgegangen, aber wenn dann noch eine andere unglückliche Verstrickung gekommen wäre, kann es vielleicht brenzliger werden. Eine zweite Situation auch noch, es war eigentlich am gleichen Fluss, ein bisschen in die andere Richtung. Wir waren da zu zweit unterwegs mit meiner Partnerin. Beim Hinweg, also der Weg ist relativ durch das Gelände relativ vorgegeben. Man geht einfach am Fluss, am Ufer entlang. Und wenn wir dann zurück wollten, hat genau dort am Weg eine Bärenmutter mit ihrem Nachwuchs geschlafen, mit den zwei Jungen. Jetzt haben wir im ersten Moment halt einfach mal gewartet, haben gedacht, okay, irgendwann wird sie schon wieder munter werden. Ist dann natürlich nicht passiert, die hat da tief geschlafen. Im nächsten Schritt haben wir probiert, durch den Fluss auf der anderen Seite retour zu gehen. Da sind wir aber nicht rüber gekommen, weil er zu tief war. Und dann haben wir probiert, okay, wir gehen jetzt durch den dichten Wald einen großen Bogen um sie, einfach, dass wir das durch das Dickicht umgehen können. Wir haben uns dann auch sehr laut verhalten, miteinander geredet. Man schreit halt dann auch einfach ein paar Mal Hallo Bea oder singt so vor sich hin, weil man möchte einfach um jeden Preis eine Überraschung vermeiden. Also ja. Der Bär soll wissen, dass man kommt, damit das nicht zu Überraschungen kommt. Dann sind schon sehr viele potenzielle Konfliktsituationen ausgeschlossen. Und plötzlich, wenn wir da so dahin gehen, höre ich nur von hinten meine Freundin, stopp. Bleib sofort in dem Moment natürlich stehen, schau auf, und dann steht so dreieinhalb Meter vor mir ein Bär auf seinen Hinterfüßen bei so einem umgefallenen Baumwurzel und schaut mich an. Wir schauen uns an, ich fange mit ihm zum Reden an und bin halt ganz langsam dann zurückgegangen und gesagt, alles gut. Er war einfach nur überrascht, er hat dort geschlafen, aber er ist munter geworden durch das, dass wir uns halt auch bemerkbar gemacht haben, und die Situation hat sich dann auch entspannt. Wir sind einfach zurückgegangen und ihn haben wir dann nicht mehr gesehen. Er ist dann halt auch irgendwie weitergegangen. Aber das sind so die, ja, wenn man ihn überraschen würde, kann das halt auch anders ausgehen. Und von dem her ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man dort auch sich so verhält, damit es zu keinen Überraschungen kommt.
Aber da rutscht einem doch schon mal kurz das Herz dann in die Hose in dem Moment, oder?
Die Zeit bleibt nicht. Ne? Ja, ich habe dann einfach nur, erst später dann, ich habe in dem Moment einfach halt nur funktioniert und mit ihm geredet und ganz langsam zurückgegangen, immer mein Gesicht zu ihm gehalten, also ihm nicht meinen Rücken zugedreht. Und es ist eh so abgelaufen, dass es, wie ich es auch jetzt wieder machen würde. Aber erst im Nachhinein, wenn man dann kurz drüber nachdenkt.
Du warst ja viermal schon in Alaska, jeweils für mindestens 2 Monate. Vielleicht kannst du uns nochmal so kurz einen Überblick geben, wo du überall warst und wo es dir am besten gefallen hat.
Ja, ich war schon in recht vielen Gebieten unterwegs. Fang vielleicht einmal so, wenn ich die Karte in meinem Kopf mir vorstelle, in Südost-Alaska, das ist dort in der Gegend bei der Hauptstadt Juneau, Haines, Skagway. Es ist dort der gemäßigte Regenwald, total spannende Küsten mit ursprünglichen Wäldern, die alle moosbewachsen sind, Flechten hängen von den Bäumen runter, die Lachse sind in den Flüssen unterwegs, Bären, Weißkopfseeadler gibt es. Also das ist eine Gegend, die mich fasziniert, die ich wirklich auch sehr, sehr spannend finde und wo ich gern unterwegs bin. Aber dort ist das Wetter halt immer schlecht. Also wirklich, da kommt einfach die ganze Feuchtigkeit vom Pazifik, staut sich da auf und regnet dort ab. Dadurch entsteht dieser gemäßigte Regenwald, aber da muss man halt auch ein bisschen zumindest Verständnis für Regenwetter mitbringen. Das gehört einfach dazu.
Und sich nicht jeden Tag beschweren. Och Mensch, jetzt regnet es wieder.
Dann ist okay. Das vielleicht die falsche Gegend. Ich war dann, wie ich vorhin erwähnt habe, schon Kinafjord National Park. Das ist ungefähr so in Zentralalaska, an der Südküste unten am Meer. Ganz, ganz tolle Tierwelt dort, Marine Mammals, also Meeressäugetiere, die dort unterwegs sind, viele Wale, sämtliche Meeresvögel. Das ist wirklich eine nahrstoffreiche Gegend, wo sehr viel Leben unterwegs ist und sehr viele Tiere unterwegs sind. Prince William Sound, Kinafjord National Park, in der Gegend bin ich viel unterwegs gewesen. Ist teilweise auch recht gut zu erreichen, wenn man mit dem Auto dorthin kommt noch, da muss man noch nicht zu viel Aufwand betreiben. Dann war ich, wie schon angesprochen, im Katmai Nationalpark, dort an der Küste unterwegs, Südwestalaska. Dort gibt es einfach die größten Bären und eine der größten Bärendichten. Und das ist wirklich eine faszinierende Gegend, ganz, ganz toll, wie man die Bären dort beobachten kann. Man kann sie mit kleinen Wasserflugzeugen ausfliegen lassen, circa eine Stunde Flugzeit, und man ist halt dann wirklich abseits von, ja, wie ich vorhin beschrieben habe, Zivilisationsspuren gibt es nicht mehr so viele dort. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis, dort da unterwegs zu sein und unter den Bären zu sein. Ich habe viel Zeit auch in Zentralalaska verbracht, Denali Nationalpark, der ist wirklich auch ein Must-See, wenn man in Alaska ist, meiner Meinung nach. Es gibt so viele Tiere, die man dort beobachten kann. Den höchsten Berg Nordamerikas mit dem Mount Denali. Die Landschaft ist faszinierend und in den ganzen Nationalpark geht eine Straße rein. Die darf nicht mit Privatautos befahren werden, sondern da gibt es ein Bussystem. Man kann mit diesen Bussen überall ein- und aussteigen. Das ist wirklich funktioniert so. Ich sehe einen schönen Platz, kann dort theoretisch aussteigen, mache eine Wanderung, starte dort los und ein bisschen später nehme ich den nächsten Bus und fahre wieder weiter. Und beim Busfahren selbst kann man schon Bären, Wölfe, Talschafe, Elche, Karibus beobachten. Wenn man in Alaska ist, ist das wirklich eine Gegend, die ganz, ganz toll ist. Und sobald man sich dann einfach 500 Meter von der Straße entfernt, ist man halt in der absoluten Wildnis. Da kommen wirklich nicht mehr viele Menschen hin. Wenige gehen dort dann abseits der Wege und da kann man Alaska auch von einer tollen Seite kennenlernen.
Gibt es für dich ein Foto, an das du dass du immer wieder anschaust und dir sagst, oh, das mag ich besonders gern. Es gibt ja manchmal, weißt du, so Fotos, wo man sagt, zu dem habe ich irgendwie einen ganz besonderen Bezug, weil dieser Moment vielleicht auch, als ich es geschossen habe, ein total schöner war.
Ja, es gibt da ein Foto, das eigentlich als Foto gar nicht so toll ist, aber einfach, wie du sagst, die Geschichte dahinter, eine ist die, was immer wieder in meinem Kopf irgendwie aufpoppt oder wo ich mich einfach immer wieder dran erinnere. Und zwar ist das ein Foto von einem Wolf an der Küste, dort, wo ich eben eigentlich wegen den Bären war, an der Katmai-Küste. Wir haben uns dort ausfliegen lassen, haben das Zelt, das Basecamp aufgebaut, mit einem Elektrozaun gesichert, damit man eben in der Nacht oder keine Bärenbegegnungen im Zelt hat oder dass sie die Futterreserven da in Ruhe lassen. Und wenn man halt dann am Abend vom Fotografieren retour kommt und sie dort beim Zelt nur was zum Essen macht, so ein Travel Lunch, so Tracking-Nahrung, meistens sehr, sehr spartanisch, also gibt es kein großes Menü, und dort dann ans Ufer setzt und die ganze isst, und also die Mahlzeit isst und in so 500, 600 Meter Entfernung, ich kann es nicht mehr sagen, war doch weit weg, spaziert einfach ein Wolf diesen Fluss entlang und schaut irgendwie, ob er einen Lachs fangen kann. Ich habe dann kurz vorher da auch nur ein Foto gemacht. Wie gesagt, dieses Foto gehört garantiert nicht zu meinem Besten, aber die Erinnerung, was dahinter steckt und die Emotionen, die man da immer wieder hat, wenn man sich an das zurückerinnert, die sind schon ganz, ganz toll. Und Das sind halt dann so die Momente, wo wahrscheinlich Lieblingsfotos entstehen. Ne?
Wie ist das Verhältnis zwischen Glück und Vorbereitung für ein gutes Foto?
Das geht sehr oft einfach einher. Also es gibt, glaube ich, den Unterschied zwischen Glück, vielleicht auch erarbeitetes Glück und Zufall. Und gerade je intensiver man sich vorbereitet, je mehr Zeit man investiert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich Glück, glaube ich, auch erarbeitet. Mhm. Ein gewisser Grad an Zufall wird immer übrig bleiben. Also es ist Natur zum Glück und zum Glück kann man das nicht bis ins letzte Detail planen. Ansonsten, glaube ich, würde da so ein gewisser Reiz verloren gehen. Aber je intensiver ich mich vorbereite, je genauer ich über das Verhalten von dem Tier mich informiere, je mehr Details ich einfach weiß, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich dann draußen auch das Glück habe und genau das Foto mache, hinter dem ich her bin. Das unterscheidet sich halt natürlich auch von dem Faktor Zufall, also oder Glück als Zufallsbegegnung. Das kommt auch vor, das kommt immer wieder vor, meistens in den unterschiedlichsten Momenten. Da auch gerade komme ich wieder auf Slowenien zurück, weil ich vor 4 Tagen waren wir unterwegs im Wald. Wir haben eigentlich ein paar geschaut, ob wir Eulen finden, und plötzlich steht ein Bär mitten auf einer Wiese und frisst Gras. Und genau dieses Verhalten wollte ich in diesem Bärenprojekt über 3 Jahre lang festhalten und habe es kein einziges Mal geschafft.
Und da funktioniert es. Ja, jetzt.
Genau. Also natürlich hat man dann auch einfach einmal den Zufallsfaktor. Aber ich glaube, man kann jetzt den ganzen Beruf Naturfotograf nicht auf Zufall aufbauen. Das würde nicht funktionieren, aber Glück gehört definitiv dazu.
Ja. Ich habe auf deinen Fotos auch gesehen, dass ihr mit Fotofallen arbeitet. Also eine Kamera ist neben dem Baum so gut getarnt, dass man denkt, die Kamera ist der Baum. Aus welchen Positionen würdest du sagen, fotografiert man am besten? Mit einer Fotofalle, also ich positioniere mich wirklich an einem Ort, oder eher das Spontane, ich wandere durch die Wildnis und guck mal, was mir so begegnet?
Ganz unterschiedlich, und es macht halt auch die Kombination dann aus, welcher Bildsprache im Endeffekt entsteht. Ja, wenn ich jetzt immer nur aus der gleichen Position fotografiere, wird es vielleicht für ein Einzelfoto gut werden, aber für eine Serie vielleicht langweilig. Das heißt, von dem her ist es einfach eine Mischung aus unterschiedlichen Sachen. Und ich habe eben auch teilweise mit Fotofallen gearbeitet, wie du angesprochen hast, und die eignen sich halt sehr gut, um eine gewisse Bildaussage im Vorhinein zu planen und dann halt auch dieses Bild hoffentlich machen zu können. Also gibt sicher nicht die eine Position oder die eine Art an Fotografie, sondern ich glaube, es ist eine Kombination wieder aus mehreren, die im Endeffekt eine spannende Mischung ergibt.
Kann man sagen, was für dich ein gutes Tierfoto ausmacht?
Ja, ich glaube, ein gutes Tierfoto muss einfach den Betrachter mitnehmen und bewegen. Also es muss irgendwas auslösen, er muss das vielleicht länger aus einem kurzen Augenblick anschauen und schon zum nächsten Foto weiterzugehen. Ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir vielleicht in sozialen Medien unterwegs sind, es gibt eine enorme Fotoflut, und die Fotos, bei denen man dann auch hängen bleibt, die vielleicht da eine Emotion vermitteln, sind zumindest für mich die Fotos, die halt dann die besser sind als andere oder die halt dann auch vielleicht ein gutes Foto sind. Ja.
Jetzt warst du ja wirklich schon einige Male in Alaska. Gibt es denn für dich als Fotograf eine Jahreszeit, die dich besonders fasziniert?
Ich bin ein Herbstfan. Ich finde den Herbst wirklich toll. Die Herbstverfärbungen, das ist einfach dieses Rot, dieses Orange, diese Gelbtöne, die man dort sehen kann, wenn man zum Beispiel in Mitte September im Denali oder in Zentralalaska unterwegs ist, die sind faszinierend. Das sind für mich ganz, ganz tolle Fotomotive und eben auch zum Anschauen wunderschön. Ich kenne den Winter noch nicht in Alaska. Ich war leider im Winter noch nicht dort. Ich hätte für letzten Winter eine Reise geplant gehabt. Die ist aus bekannten Gründen habe ich nicht machen können. Wir haben mit einem Freund Winter unterwegs gewesen, aber wir haben das jetzt einmal aufgeschoben und wir freuen uns beide. Es wird sicher nicht so sein, dass die Reise gestorben ist, sondern sobald es wieder möglich ist, werden wir dann wahrscheinlich auch rübergehen. Ich glaube, der Winter kehrt einfach dazu, wenn in einem Land 6 bis 8 Monate im Jahr Winter vorherrscht, dann ist das, glaube ich, etwas sehr Prägendes, und man kennt es wahrscheinlich nicht vollständig, wenn man nicht den Winter miterlebt hat.
Ja, absolut. Du hast vorhin ja schon gesagt, ja, die Bären sind deine Lieblingstiere. Welche Tiere stehen noch ganz oben bei dir auf der Liste?
Ich mag Wölfe enorm gern. Also Großraubtiere faszinieren mich wirklich total. Und um vielleicht nur auf Alaska zu sprechen kommen, dann finde ich die Seeotter einfach ja, genial.
Die sind aber auch süß.
Ja, sowas von süß, nämlich. Also ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann einmal als Tier in Alaska zur Welt komme, dann möchte ich gerne Seeotter werden. Weil es einer der wenigen Tiere sind, die Zeit damit verbringen, mit nichts zu tun. Die liegen am Wasser rum, chillen, lassen sie treiben. Sie spielen mit Artgenossen. Also dieses Leben hätte ich irgendwie auch gern. Und so süß zum Anschauen, so total ja, tolle Tiere.
Ja, das glaube ich. Ja, die sind einfach, die sind irgendwie süß. Die haben irgendwie was total Charmantes. Uns hören ja auch viele zu, weil sie vielleicht auch mal nach Alaska reisen wollen, mit Totichruten. Wie würdest du Alaska beschreiben oder für wen ist das besonders was? Was kannst du den Menschen, die jetzt hier gerade zuhören, mitgeben?
Also ich glaube, Alaska kann für jeden was sein. Also man muss halt auch eine Naturbegeisterung mitbringen. Muss sich für Natur interessieren und dann wird man in Alaska reich belohnt werden und wirklich unglaublich tolle, spektakuläre Sachen sehen können. Und es ist auch ein sehr facettenreiches Land, von Küsten über Berge, über alles Mögliche, was ich im Vorhinein aufgezählt habe. Man kann Tiere beobachten, ich glaube, ich habe recht viel über Bären gesprochen, aber man kann die größten Elche beobachten, man kann Karibus beobachten, Talschafe, Wölfe, man kann mit ein bisschen Glück Luchse sehen. Man hat an der Küste wird man wahrscheinlich nicht unterwegs sein, ohne nicht Wale zu sehen. Und das ist einfach faszinierend. Also wenn jemand naturbegeistert ist, dann ab nach Alaska.
Ja, schade, dass ihr es jetzt gerade nicht sehen könnt, ja. Robert hat die ganze Zeit gegrinst, als er davon erzählt hat. Ja, es ist Wahnsinn. Ich habe auch so Lust bekommen, jetzt in den letzten Minuten, als wir drüber gesprochen haben. Wohin geht deine nächste Reise? Hast du schon einen Plan? Ist es Alaska?
Nein, wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Ich glaub nicht, dass ich diesen Sommer aufgrund der Corona-Restriktionen nach Alaska kommen werde. Von dem her werde ich mich in Europa aufhalten und ich hoffe, dass das Norwegen gehen wird. Also es wäre eigentlich geplant, Mitte Juli mit dem Camper nach Norwegen und dort für bis zum Herbst dann in Alaska unterwegs. Nur mehr Alaska. In Norwegen unterwegs zu sein.
Ja. Ich finde es gut, es ist nur noch Alaska in deinem Kopf drin. Aber es war klar, dass es irgendwas Nordisches ist.
Ja, schon. Ja. Also anderes Projekt, an dem ich dran wäre Neuseeland, aber auch dort kommt man im Moment nicht rein. Also von dem her werde ich in Europa bleiben. Wenn Norwegen aufmacht, werde ich in Norwegen unterwegs sein. Ansonsten vielleicht in Schweden oder Island steht auch noch zur Wahl. Mal schauen.
Ja, gibt noch viele Orte, die du bereisen, die du fotografieren wirst. Robert, vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Hast uns ganz tolle Einblicke gegeben und macht einem richtig Lust, jetzt direkt nach Alaska zu reisen, wenn es wieder geht.
Vielen Dank, hat mich gefreut für dieses sehr, sehr, sehr nette Gespräch. Dankeschön fürs Dabeisein.
Danke dir, Robert. Dankeschön. Robert Haßmann, Naturfotograf und absoluter Alaska-Liebhaber. Sehr schön, dass du bei uns warst. Danke dir.
Cool. Dankeschön.
Und jetzt freue ich mich sehr auf Steffen Biersack. Du bist ja Teil des Expeditionsteams von Hurtigruten. Ihr kennt Steffen vielleicht auch schon aus den letzten Podcast-Folgen. Du hast die Alaska-Reise mit Hurtigruten auch schon begleitet. Und ja, du kannst jetzt allen, die jetzt zuhören und im Kopf ganz viele Fragen dazu haben, uns die jetzt beantworten und uns so ein bisschen mitnehmen. Du hast ja auch gerade das Gespräch mit Robert mitverfolgt und hast öfter mal genickt. Wie war das so für dich, das Alaska jetzt mal aus der Sicht eines Naturfotografen zu erleben?
Ja, das war jetzt ein völlig anderer Ansatz, nicht? Also ich sehe mehrere Unterschiede zwischen seiner Arbeit und meiner Arbeit. Er hat wirklich die Muße, die Zeit und auch den Willen, die Motivation, sich einfach für Wochen und vielleicht sogar Monate einfach in die Natur zu legen und auf seine Motive zu warten, das können wir nicht bringen. Wir müssen irgendwie die Balance finden zwischen Stille, Verständnis der Natur und trotzdem das Ganze zugänglich zu machen zu einem Publikum, was nur begrenzt Zeit hat. Die Leute sind mit uns nur für 16 Tage. Das heißt also, in die 16 Tage müssen wir so viel reinpacken wie möglich, ohne dabei das Erlebnis zu zerstören, indem wir das versuchen, zu irgendwie Disneyland zu rekonstruieren oder indem wir den Leuten, die völlig die Chance nehmen, auch mal einen Zen-Moment zu haben, einfach irgendwo zu stehen und einfach nur den Wasserfällen zuzuhören. Nicht? Also das heißt, es ist der komplett andere Ansatz. Und naja, wir nähern uns Alaska von der Küste her. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, die Leute über Wasser an Land zu bringen. Und das heißt, der Robert, der kennt das Inland natürlich erheblich besser, als wir es jemals kennenlernen werden. Es sei denn, die Leute entschließen sich danach, dass wir jetzt so einen guten Appetit haben, dass wir jetzt im nächsten Urlaub also wirklich nach Juneau fliegen und von da aus uns ein Propellerflugzeug nehmen und uns dann einfach irgendwo absetzen lassen im Fjord. Geht alles, nicht?
Aber ja,
Alaska hat einfach eine unheimliche Vielfalt zu bieten und eben auch eine wahnsinnige Naturschönheit, nicht? Also Alaska ist ein traumhaftes Reiseziel. Es ist natürlich weit weg und momentan, naja, wie alle, haben wir noch kein wirkliches Startdatum für Alaska. Das hängt alles davon ab, wie die Staaten miteinander reden, wie wir jetzt, an welche Bedingungen es geknüpft ist, dass wir jetzt wieder durchstarten können. Wir werden durchstarten, das ist ganz klar, aber wann? Das
genau. Müssen wir noch sehen. Geplant ist es ja mal für 2022 zwischen Juni und September und da hoffen wir auch ganz fest, dass das funktioniert. Sieht ja alles zumindest gerade ganz gut aus. Bevor wir jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen, wann warst du denn das erste Mal in Alaska und was waren so deine ersten Eindrücke, als du da angekommen bist?
Das war vor 2 Jahren, das war im Anschluss an die Nordwestpassage. Das ist ja auch ein ganz besonderes Unternehmen. Das heißt, ja, da war der gesamte Jackpot eigentlich auch für mich verfügbar. Start in Grönland durch die Nordwestpassage, kanadische Arktis, Urvölker kennenlernen, Tiere sehen. Und dann kommt man am Aleutenbogen raus, man überquert die Datumsgrenze zwischen Alaska und Russland. Auch eine sehr spannende Geschichte. Man ist wirklich in Rufweite fast mit Russland und Alaska, das ist schon eine sehr eigenartige Geschichte. Und dann hangelt man sich sozusagen am Aleutenbogen lang und kommt dann irgendwann in den mehr bewohnten Gebieten raus. Nicht? Da fängt man dann in Dutch Harbor an und dann geht es über Ketchikan und oder Nome. Nome ist ja auch ein sehr besonderer Ort. Das ist ja eine Cowboy-Stadt in Alaska sozusagen. Und
Und auch eine Goldgräberstadt, oder?
Also eine sind ja damals, Goldgräberstadt, also damals im Ende des 19. Jahrhunderts, nicht? Also als es ging in Kalifornien los mit dem Goldrausch. So, und dann haben sich unheimlich viele Leute auf den Weg gemacht, eben auch aus Gegenden wie Arizona, Texas, Nevada. Und die sind dann einmal um Amerika herumgefahren, weil Panama-Kanal gab es ja noch nicht zu der Zeit. Und sind dann in Kalifornien angelandet und manche ganz berühmten Leute, wie zum Beispiel Sheriff Wyatt Earp, den wir ja vielleicht alle aus dem berühmten Film Tombstone kennen, der ist tatsächlich am Ende seiner Sheriff-Karriere, ist der nach Nome, Alaska gezogen mit seiner damaligen Frau, er hatte ein paar, und hat dort einen Saloon aufgemacht, wie er das aus Arizona kannte. Und das war ein sehr erfolgreicher Saloon. Der steht heute, wieder ein bisschen aufgemacht, aber Erinnerungen an den Wilden Westen, die findet man in Nome tatsächlich zuhauf. Es ist wirklich eine spannende Geschichte. Also insofern, ja.
Eine sehr geschichtsträchtige Stadt auf jeden Fall. Ja, also Nome, eine Stadt, die man mit Hurtigrouten sozusagen auch besuchen kann. Lass uns mal so ein bisschen die Orte, die ihr auf dieser Alaska-Reise besucht, mal ein bisschen näher angucken. Ihr fahrt ja mit den Hurtigrouten-Schiffen auch entlang der Aleuten. Das ist die Inselkette, die Nordamerika und Asien verbindet. Und für dich als Geologe ist dieser Vulkanbogen doch total spannend, oder?
Ja, die Aleuten sind rein vulkanisch und Alaska insgesamt, also die gesamte Nordwestseite von USA, Kanada und Alaska hat eine sehr, sehr interessante und eine sehr langlebige geologische Geschichte, weil eben auch verschiedene geologische Phasen daran beteiligt waren. Ich meine, es ist Pazifik, Nicht? Also ganz oben ist natürlich dann die Beringsee und die Beringstraße zwischen Russland und Alaska, aber der Pazifische Ozean ist umgeben von Zonen, die viel, viel aktiver sind als alles, was wir zum Beispiel im Atlantik finden würden. Nicht? Der Pazifische Feuergürtel, das ist ein Name, den viele, viele sicherlich schon mal gehört haben. Und das liegt einfach daran, Feuer entsteht in der Geologie meistens durch irgendwelche tektonischen Prozesse und in diesem Fall eben wirklich durch Konvergenz. Das heißt, Platten begegnen sich, schieben sich untereinander und kommen dann wieder an die frische Luft, sozusagen in der Form von Vulkanen. Und das ist genau am Aleutenbogen der Fall. Das ist eine ganz lange Kette. Ich glaube, es sind 48 oder 50 Vulkane. Die sind teilweise schlafend, teilweise erloschen. Aber es kommt immer mal wieder dazu, dass da dort auch Vulkane zumindest sich bemerkbar machen. Es gibt keine großen Ausbrüche zur Zeit. Aber es gibt Erdbeben, es gibt Tsunamis, die dort ausgelöst werden. Eines der größten Tsunamis, den der Pazifik gesehen hat, war im Jahr 1967. Da ist wirklich ein Erdbeben stattgefunden von 9,2 auf der Richterskala. Das ist also enorm stark. Und das ist dort oben entstanden durch den Schub der pazifischen Platte unter die Landmasse, die jetzt Kanada und Alaska sozusagen gemeinsam haben. Und deswegen, ja, für einen Geologen ist das ein gefundenes Fressen, allein weil die Gesteine, die man sieht, die haben eine Altersspanne von 1,2, 2 Milliarden Jahren ganz im Norden. Kanada hat noch viel ältere Steine. Kanada hat die ältesten Steine der Welt, über 4 Milliarden Jahre. Nicht? Und dann eben ganz junge Erscheinungen, wie die Aleuten und eben auch Smoky Harbor und solche Sachen, also wo man wirklich aktive Hitzeaufwellungen sehen kann, wirklich aus nächster Nähe sehen kann. Also das ist schon für einen Geologen spannend.
Wie reagieren die Gäste denn, wenn sie die Aleuten das erste Mal sehen?
Normalerweise mit einem großen Seufzer, ach endlich. Denn wir bereiten sie natürlich darauf vor. Wir erzählen ihnen, bevor es losgeht, also es ist ja entweder von Vancouver oder von Nome oder wenn man über die Aleuten auslassen, dann ist ja die Tour von Seward nach Vancouver drin. Da erzählen wir ihnen aber natürlich vorher schon ganz viel über das, was sie sehen werden und auch die Besonderheit zum Beispiel vom Aleutenboden, die Besonderheit von Alaska insgesamt. Und wenn sie das dann sehen, wenn sie draußen an Deck stehen und sehen dann tatsächlich einen Vulkankegel, so einer wie aus dem Bilderbuch, als hätte der kleine Prinz seinen Vulkan da hingemalt, also dann sind die Leute schon beeindruckt, auch dass ich einfach hier sein kann. Nicht? Und das ist natürlich ein Erlebnis. Und einfach auch, wenn man sich auf der Weltkugel vorstellt, wo komme ich her? Komm, wenn der Hamburger sich so denkt, okay, wo auf der Weltkugel ist jetzt gerade Hamburg? Nicht? Und wo stehe ich jetzt hier gerade? Und das ist wirklich am anderen Ende der Welt. Und wenn man sich unsere Welt einfach als Kugel vorstellt und sich einfach ausmalt, ja, wo komme ich her? Wo bin ich gerade? Und wie ist es dazu gekommen? Das ist schon was Besonderes.
Das ist total faszinierend. Das bleibt kleben. Ja, genau, was du eben sagst, dass du dir wirklich mal vorstellst, wo stehe ich gerade und wo komme ich eigentlich her und wie groß und wie weit, wie schön diese Welt eigentlich sein kann. Ja. Robert, der hat uns ja auch schon von seinen Erlebnissen im Katmai National Park ein bisschen was erzählt. Den besucht ihr ja auch mit Totdichrouten. Wie sieht da so ein Tag in dem Reservat aus? Was können die Gäste dort unternehmen?
Wir haben unsere eigenen Boote, unsere Zodiacs. Auf der Amundsen haben wir 17 Zodiacs, die wir dann auch selber fahren. Das sind Momente, die wir uns dann aussuchen, wo wir auf eigene Faust in irgendwelche entlegenen Fjords oder Buchten reinfahren, auf der Suche nach Bären. Wir sind natürlich nicht so heimlich und so still wie der Robert, wenn er in seinem Versteck liegt. Nicht? Also das heißt, wir sind einfach viel wahrnehmbarer. Aber wie er auch gesagt hat, die Tiere haben eine ganz andere Fluchtdistanz als in anderen Gegenden. Das heißt, wir kommen schon mal dichter ran an Bären, die jetzt irgendwo im flachen Wasser stehen und Mittagessen suchen. Und das findet schon statt. Unsere Drittanbieter, Die sind natürlich Experten, die leben dort, die haben ihre Infrastruktur dort. Das heißt, da teilen wir dann unsere Gäste in Gruppen ein, Sachen, die sie vorher haben buchen können, Sachen, die sie an Bord nachbuchen konnten. Und die schicken wir dann mit den Drittanbietern, die von uns natürlich auch handverlesen sind, irgendwie raus in die entsprechenden Gebiete, wo sie den ganzen Tag zubringen. Das ist dann halt mit einem Buszubringer, dann geht es in Boote und so weiter. Also es gibt dann also auch zu Fußanteile. Es hängt immer auch ein bisschen davon ab, wie fit möchten unsere Leute sich denn bewegen. Also wie groß ist der Anteil zu Fuß, wie groß ist der Anteil, den wir gefahren werden wollen. Die Sache für uns ist, wir müssen natürlich den Geschmack von allen in irgendeiner Weise treffen. Und auch allen, also egal welchen Altersgruppen, egal welchen Aktivitätsgruppen, auch die Chance geben, dass sie mal ja eine Sache buchen oder machen, die wirklich auf ihre ja, Fähigkeiten zugeschnitten ist.
Ja, natürlich. Aber das ist ja auch das Schöne, dass ihr ja doch so wenig Leute auf so einem Schiff seid, dass jeder sehr individuell sich aussuchen kann, was er machen will. Und dass das nicht irgendwie jetzt, wie gesagt, ein Massentourismus ist, sondern ja, jeder für sich ganz individuell sich sein Erlebnis zusammenbasteln kann.
Alaska hat auch eine große Vielfalt an Sachen zu bieten. Also Alaska hat Städtetouren wie in Sitka oder Ketchikan, Dutch Harbor, tolle Museen, wo man auch eine Menge lernt über die Tingit. Das ist also ein Urvolk, es gibt eine Menge zu sehen dort, die auf eine Art und Weise, ja, wie, man kann sich es wirklich aussuchen. Mhm. Man kann Museumstouren machen oder man kann wandern gehen.
Ja. Was Robert ja auch gesagt hat, dass er es so beeindruckend findet, dass dieses Volk, das dort lebt, sehr im Einklang mit der Natur ist. Hast du da auch so deine Erfahrung gemacht?
Nicht aus eigener Perspektive. Muss ich einfach jetzt auch ganz ehrlich zugeben, weil wir können gar nicht reingehen für längere Zeit in irgendwelche Siedlungen und Zeit mit denen verbringen. Ich kann nur sagen, dass aus den Begegnungen, die ich habe, aus der Annäherung, aus der kanadischen Arktis in Alaska, je offener man selbst ist, desto größer ist die Chance, dass man mit den sogenannten Elders zusammentrifft. Das sind also die Dorfältesten. Diese Sitte, die Tradition, die existiert immer noch. Und zwar fast unabhängig von der Größe der Siedlung. Und das sind diejenigen, die das Geschehen bestimmen, die halt über Hochzeiten und Sperrungen und Öffnungen entscheiden. Und mit den Leuten zusammenzukommen, das ist eine spannende Geschichte. Da legen wir Wert drauf, dass wir nicht einfach als Touristenschiff dort anreisen, sondern dass wir als offene, aufnahmewillige, freundschaftsbereite Menschen dort anreisen. Das heißt, die erste Annäherung ist immer, dass das der Expeditionsleiter oder ausgesuchte Leute, die halt mit der Gegend schon vorher Kontakt hatten. Wir schicken auch Scouts, dass die dann an Land gehen und mit den Elders, mit den Dorfältesten Kontakt aufnehmen und dass man sich, wir holen die dann an Bord. Und das ist eine spannende Geschichte. Das sind meistens 12. Je nachdem, wer gerade draußen ist zum Fischen oder wer gerade im Dorf ist, dann kommen die an Bord und man ist fasziniert, wie diese Leute, die so ein modernes Schiff noch nie gesehen haben, völlig unbeeindruckt mit den Händen in den Taschen, leise pfeifend über das Schiff marschieren und sagen, ja, ist ja ein schönes Schiff so insgesamt. aber das ist dann aber auch schon alles ein Kommentar. Also es ist phänomenal, wie wenig die sich beeindrucken lassen von unseren Gimmicks und Gadgets, die wir so quasi da vorführen. Ja, wir sind ja immer ganz stolz auf unser Schiff und zu Recht, aber ja, wenn man jetzt erwartet, dass die jetzt ehrfürchtig in die Knie sinken, dann hat man sich wirklich getäuscht. Also es sind meistens wir, die mit einer sehr viel größeren Ehrfurcht wieder wegfahren, als wir angekommen sind. Also es sind tolle Leute.
Mhm. Die Hurtigrutenschiffe, die sind ja auch so klein, dass ihr an sehr entlegene Orte kommt.
Ja, wir können schon tatsächlich so, wir haben das vor 2 Jahren gesehen, als wir noch fahren konnten. Da sind wir nach Chignik reingefahren. Das ist also so ungefähr, muss man sich vorstellen, die Mitte des Aleutenbogens. Und da haben wir gehört von unserem Lotsen. Wir haben ja immer auch Lotsen an Bord, die jeden Ort kennen und die auch Kontakt knüpfen über Funk, dass die gerade eine neue Pier fertiggestellt haben. Und da sagten die aber, hu, seid vorsichtig, so, die ist eigentlich nichts für große Schiffe. Und dann liegt es natürlich an der Brücke, am Captain, also und am Echolot, nicht? Wie nah können wir ran? Können wir das machen? Und wir konnten da problemlos anlegen. Und urplötzlich hatten wir einen neuen Kontakt, eine neue Ortschaft. Und das ist es, nicht? Also wir probieren einfach. Und wir werden natürlich nie irgendwas probieren, wo wir Schaden anrichten würden. Also unsere Philosophie ist genau andersrum. Wenn wir sehen, dass bei denen irgendwie der Steg kaputt ist, dann organisieren wir unsere Zimmerleute und Holz und dann reparieren wir denen die Pier, weil während wir da sind, nicht? Und das ist so geben und nehmen. Und das ist spannend, weil das sind Leute, die haben uns noch nie gesehen, die haben wir noch nie gesehen. Und ja, man verlässt den Ort und man wäre gerne noch viel länger da. Also das ist immer wieder so.
Das ist doch das schönste Gefühl, wenn man eigentlich da bleiben will. Was
Ja.
war denn für dich so das absolute Highlight auf deiner Alaska-Reise?
Ich denke, das waren die Bären im Geographic Fort, im Geographic Sound. Da hatten wir wirklich, sind wir wirklich auf Schleichfahrt sozusagen reingefahren. Das heißt, unser Schiff ist ja wirklich fähig, sehr, sehr leise, also lautlos zu fahren. Und der Fjord ist sehr abgelegen und völlig allein gelassen. Und da haben wir dann tatsächlich Bären gefunden an mehreren Stellen und konnten Stunden zugucken. Das machen wir dann allerdings anders als der Robert aus der Entfernung. Nicht? Das heißt, wir empfehlen auch jedem, der bei uns an Bord kommt, ein vernünftiges Fernglas mitzubringen. Und dann stehen wir da und gucken, solange wie wir Lust haben. Denn das ist auch eins unserer Prinzipien. Also die Tierwelt und die Natur bestimmt auch unseren Reiseablauf. Klar, wenn wir irgendwo hin müssen, weil der Rückflug nach Hause ansteht, dann müssen wir den Fahrplan beachten. Aber ansonsten versuchen wir, so viel Freiraum wie möglich damit einzubauen. Die Leute sind da, um die Tierwelt zu sehen. Die Leute sind da, um die Natur zu erleben. Das heißt, da können wir nicht sagen, okay, wir haben jetzt hier die Bustour in Ungarn oder in Dutch Harbor gebucht, sondern nee, dann hat das Vorrang und dann müssen wir halt ändern.
Was würdest du sagen, was schätzen die Gäste am meisten bei der Alaska-Reise?
Ich denke, das ist der gesunde Mix. Das ist das Erlebnis von naturbelassenen Leuten, die sich angepasst haben an das Leben der Moderne, an die unglaubliche Landschaft. Die Landschaft ist wirklich, die ist umwerfend. Und dann aber eben dieser Übergang zur Moderne. Die Fischerstädtchen, die haben einen Charme, den muss man woanders überhaupt erstmal suchen. Wenn man jetzt in Norwegen Fischerstädtchen besucht, hat das einen komplett anderen Charakter als als in Alaska. Da geht es schon mehr ins Kanadische rüber, ins Neufundländische rüber, also von der Wesensart her. Natürlich eben auch die Vielfalt, die wir mit den Drittanbietern ja, vorzeigen können, nicht? Also da kommen die natürlich auf Exkursionen, die man in Svalbard oder in der kanadischen Arktis nicht anbieten kann. Da sind wir viel, viel mehr angewiesen auf unsere eigenen Ressourcen. Und das ist eine tolle Sache. Und eben auch allein der Umstand, in Alaska auf dem Aleutenbogen gewesen zu sein, einmal über die Datumsgrenze rüber zu schlüpfen auf dem Weg nach Nome. Das heißt also, innerhalb von wenigen Stunden einen Tag zu verlieren und einen Tag zu gewinnen, wieder. Es ist einfach, es ist exotisch ohne Palmen.
Ja,
Also,
Ja, es hat total was. Ja. Was ist für dich der größte Unterschied, wenn du jetzt die Alaska-Reise vergleichst mit der Nordwestpassage oder mit der nach Spitzbergen? Wem würdest du Alaska besonders empfehlen?
Ach, ja, so einfach ist die Antwort nicht. je nachdem, wo man hinfährt, wir fahren hier hin aus bestimmten Gründen. Wenn wir nach Svalbard fahren, fahren wir hin im Wesentlichen wegen der Tierwelt. Die Fauna von Svalbard, die Vogelwelt, die Walrosse, die Eisbären, alles das, Wale etc., das ist ein Paket, was wir für Svalbard schnüren. Es gibt in Svalbard keine indigenen Völker, das heißt, es gibt nur zwei Orte dort, es gibt Longyearbyen und New Orleans. So. Und der Rest ist Landschaft, Eis, auch das harte Gefühl der Arktis, das ist der eine Ort. Nordwestpassage spricht sehr, sehr die Leute an, die sich für polare Geschichte interessieren, wo wir da natürlich solche Sachen hatten wie Amundsen-Franklin-Expedition und wo man tatsächlich auf Seemannsfriedhöfe kommt, die so weit weg von allen Zivilisierten liegen, wie man sich das überhaupt gar nicht vorstellen kann. Das ist so harsch und so beeindruckend und liebevoll trostlos, dass einfach die Nordwestpassage und eben auch anschließend kann man den Globus nehmen und will seinen Nachbarn zeigen, da bin ich lang gefahren. Manchmal musst du oben die Messingkappe abnehmen, weil du warst so weit im Norden, dass du auf dem Globus gar nicht mehr zeigen kannst, wo du warst. Und das ist natürlich ein beeindruckender Gedanke. Ja, und dann eben Alaska mit dieser quasi kanadischen Vielfalt, plus Bären, plus Vulkanen, plus völlig alleingelassenen Fjorden, mit allem, was damit einhergeht. Also auch die Kulinarik. Ne? Also, die Leute wollen ja auch mal was essen, was von dort kommt. Und da, das alles, das ist ein sehr, sehr bunter Fächer. Es ist so, ich denke, es ist einfach bunter und vielfältiger als die beiden anderen Destinationen, die du gerade abgefragt hast, das ist Svalbard oder Nordwestpassage. Aber alle drei haben ihren Reiz und ich hätte auch ein großes Problem, mich jetzt zu entscheiden. Was mir besonders am Herzen liegt, ist Adrenalin. Das heißt, wenn ich also mit einer Gruppe unterwegs bin, dann schätze ich einfach diesen Nervenkitzel, dass hinter jedem größeren Felsen ein Eisbär liegen könnte. Oder dass der gerade aus dem Wasser raussteigt und sich schüttelt und mal guckt, was die ganzen Leute da so, ob die vielleicht gut schmecken. Nicht? Also das hat man mehr in Svalbard als in Alaska, ganz sicherlich. Es gibt keine Eisbären zumindest nicht in dem Teil von Alaska. Kanadische Arktis, andere Geschichte, aber das also alles hat seinen Pegel, alles hat seinen Reiz. Und,
Aber du hast vielleicht vielen, die jetzt schon zuhören, vielleicht schon mal ein bisschen geholfen, in welche Richtung es vielleicht als erstes geht. Am liebsten will man ja alles sehen, ja, aber welche Reise man vielleicht als erstes bucht. Steffen, auf was freust du dich am meisten, wenn du an die nächste Reise mit Hurtigrouten nach Alaska denkst?
Als erstes freue ich mich darauf, dass wir wieder anfangen. Dass wir wieder mit völlig aufgeräumtem Gemüt wieder die Leute empfangen. Denn das ist eine Sache, die wir gemerkt haben in der Stillstandsphase jetzt, wie sehr uns das fehlt. Uns selbst auch als Expeditionsteam. Also wie sehr wir selbst auch drinstecken und wie weit wir davon entfernt sind, dass uns das jemals über wird. Und das gilt für alle Orte. Das gilt für die Antarktis, das gilt für Svalbard, das gilt für Grönland, das gilt für Chile, egal. Also wir würden so gerne wieder loslegen und einfach die Leute auch wieder an Deck versammeln und den Leuten nahe bringen, was uns einmal an Bord gebracht hat und was wir immer noch mit Leidenschaft machen. Und Alaska ist, wie soll ich sagen, ist eine ganz außergewöhnliche Weltgegend. Es hat mit den Leuten zu tun, die so ein bisschen wie derbe Fischerleute aus Norwegen sind, aber mit einem indianischen Einschlag oder indigenen Einschlag. Es gibt Wale, es gibt unheimlich viele Wale, die man sehen kann. Riesige Gruppen von Buckelwalen, die dort zum Fressen kommen. Das heißt, da merkt man einfach, dass die Natur wirklich noch ganz bei sich ist und wir können besuchen und wir freuen uns drauf. Und wir sehen, dass die Leute in Alaska vielleicht mehr als in Grönland modern näher gerückt sind an das, was sie da haben, an einem wundervollen Land. Und wir dürfen das zusammen mit denen machen und wir dürfen das unseren Gästen zeigen. Das ist schon ein Privileg.
Ja, das ist schon ein Wahnsinnsjob. Immer wieder, wenn wir hier sprechen, Steffen, muss ich immer wieder grinsen und denke mir, wow, das ist so schön. Und wir freuen uns wirklich alle, wenn es dann wieder geht. Ihr könnt ja auch mal einfach vorbeigucken auf der Homepage von Hurtigruten und mal gucken. Da gibt es ja dann auch die unterschiedlichsten Angebote. Und ja, nächstes Jahr, im Jahr 2022, sind wir ganz fest entschlossen, wieder zu fahren, oder?
Da sind wir dabei.
Vielen, vielen Dank, Steffen, für deinen Einblick. Danke, dass du wieder mit dabei warst.
Sehr gerne, Jacqueline.
Und danke euch fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt uns gern auf den üblichen Podcast-Plattformen. Dann bekommt ihr auch Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist. Und wir freuen uns, wie schon am Anfang gesagt, sehr über euer Feedback. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug bekommen habt, wenn ihr noch mehr über Alaska erfahren wollt, dann guckt doch auch gern mal bei unserem digitalen Magazin vorbei. Da gibt es nämlich noch mehr Interviews, mehr Reportagen, Videos und Reisebeschreibungen von Menschen, die bei Hurtigruten arbeiten. Und dann freue ich mich sehr, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Da werden wir nämlich mehr über Norwegen erfahren. Macht's gut, bleibt uns gesund.